NZZ Akzent.
Et il faut un leadership approprié. Je pense que l'Alliance pour le Congo vient et dans cette logique.
Dieser Mann, der da von Leadership spricht, ist ein Rebellenchef im Ostkongo und er sieht sich selbst als der neue Leader in der Region. Und du, Samuel, hast diesen Mann getroffen?
Ja, oder ich stand zumindest ein paar Meter von ihm entfernt an einem Vortrag, den er gehalten hat. Das war in der Uni in Goma, das ist so quasi die Rebellenhauptstadt, das ist die größte Stadt im Ostkongo. Und der Mann, der heißt Corneille Nangaa, das ist der politische Anführer der M23, dieser Rebellengruppe, die Region da kontrolliert. Diese Nangaa, der sieht nicht unbedingt aus wie ein Rebellenführer, der trug Anzug und Krawatte und der hat sich da fast ein bisschen als neuer Präsident von Kongo inszeniert. Also der hat da eine Präsentation gehalten.
Den État défaillant, ein État moderne.
Mit PowerPoint und da hat er seine Vision ausgebreitet. Also das stand dann so auch auf den PowerPoint-Folien.
La vision, nous voulons faire de la République démocratique du Congo un businessland. Ein Businessland, pourquoi ein Businessland?
Da stand zum Beispiel auch Businessland, also dass Kongo ein wohlhabendes, reiches Land werden soll. Und der Höhepunkt der Präsentation kam ganz am Schluss. Das war eine Videoanimation. Also man sah da in der Animation eine Straße, die so im Zickzack durch das ganze Land verlief. Also die Idee war da zu zeigen, ja, wir bauen jetzt eine Autobahn durch Kongo, was ein gigantisches Projekt wäre, weil das ist ein Land so groß wie Westeuropa und es ist sehr unrealistisch, dass dieses Projekt je realisiert wird.
Aber kommt das an, also diese großen Pläne?
Die Leute, das waren Studierende und Professoren, die haben am Schluss brav applaudiert. Ich habe dann in den Saal geschaut und ich fand, das ist jetzt nicht unbedingt Enthusiasmus, den man da sieht in den Gesichtern der Leute, sondern ich fand, da steht eher Leere.
Die Miliz M23 gibt sich staatstragend in Kongo-Kinshasa. Ob das funktioniert, hat Korrespondent Samuel Misterli vor Ort angeschaut. Ich bin Antonia Moser. Samuel, du hast gesagt, du sahst da eine Leere in den Gesichtern nach dieser Präsentation von möglichen Autobahnen und so weiter. Warum diese Leere? Was glaubst du da?
Also einfach, weil das ein gewisses Missverhältnis ist, weil das ist eine Gegend im Krieg immer noch. Und da sind ja von einem halben Jahr, als die M23 die Stadt eingenommen haben, mehrere tausend Leute ums Leben gekommen sind. Also deswegen denke ich ja Leere, weil den Leuten auch klar ist, dass ihnen da wahrscheinlich diese Rebellen für einen Bären aufbindet.
Und der Krieg ist noch nicht mal richtig vorbei.
Nein, der ist überhaupt nicht vorbei. Der findet einfach ein paar Tagesreisen entfernt jetzt statt. Ich war da zum Beispiel auch außerhalb von Goma. Ich war in einem Dorf, das heißt Kilolirwe. Das ist etwa 3 Stunden entfernt. Und in diesem Dorf, da haben die Leute erzählt, dass bis vor nicht allzu langer Zeit, dass da noch Drohnen am Himmel kreisten, die dann auch in der Nacht zum Teil Bomben abwarfen. Aber jetzt gerade im Moment ist es ruhig, also das Bild ist gerade ein anderes.
Wenn du sagst, ein anderes Bild, wie muss ich mir dieses Dorf jetzt vorstellen?
Das ist ein ganz kleines Dorf, das besteht im Wesentlichen aus einer Straßenkreuzung und um Häuser, die darum verstreut sind. Ich bin da mit Innocent Nganisi durch dieses Dorf gegangen. Der ist von der M23 da, der hat auch einen Hoodie getragen mit dem M23-Logo. Und er hat zum Beispiel mir gesagt, guck mal da die Straße, wie die aussieht. Bis vor kurzem war das alles voll Löcher, aber wir haben die Schlaglöcher gestopft. Wir putzen immer zusammen, also die Dorfbewohner, die M23, einmal pro Woche, alle helfen. Der hat mich auch am Rand des Dorfes, hat er mir gezeigt, wie da Kartoffeln geerntet werden. Also er wollte mir zeigen, was die M23 da alles so tut.
Das klingt jetzt aber so, dass nach dieser kurzen Zeit doch tatsächlich irgendwas passiert. Also immerhin die Löcher in der Straße sind gestopft.
Ja, es passiert schon was. Also ich habe zum Beispiel auch einen Ladenbesitzer getroffen, der auch Bauer ist oder mindestens bis vor kurzem war. Der hatte fast 50 Kühe, die wurden ihm alle gestohlen. Weil das halt eine Gegend ist, ein Dorf, in dem immer wieder bewaffnete Gruppen oder die Armee oder irgend sonst jemand vorbeikommt und den Krieg bringt. Und dieser Mann verdient nun Geld, indem er Eier verkauft. Also er besitzt jetzt noch ein paar Hühner. Das Geld ist sehr knapp. Aber er sagt auch, ja, immerhin ist jetzt gerade ruhig. Er hat mir auch gesagt, die M23 hat uns Frieden gebracht. Man muss auch wissen, in Kilolewe, das Dorf, das wurde auch abgebrannt von Milizen vor ein paar Jahren, war fast vollständig zerstört und das ist jetzt wieder aufgebaut worden oder die sind immer noch dran, das Dorf wieder aufzubauen. Und diese Ladenbesitzer, der hat mir auch gesagt, ja, die M23, die haben mir das Wellblech bezahlt für mein Haus. Und das klingt dann alles gut. Also man kann das vielleicht auch so bezeichnen, dass Kilolewe eine Art Modelldorf ist, wo die M23 dann Leute wie mich, also Journalisten, rumführt, um ihnen zu zeigen, ja, guckt mal, wir regieren hier und wir machen auch tatsächlich was. Mhm. Aber eben, wenn man dann rumfährt durch die Gegenden, man sieht eigentlich überall den Krieger immer noch. Also man sieht dann zum Beispiel so zerschossene Pickups von der kongolesischen Armee, die da noch rumstehen. Man sieht auch den Feldern an, dass die häufig überwuchert sind, weil die Leute vom Krieg vertrieben wurden und nicht anbauen konnten. Man sieht auch in den Dörfern so Zwischenhäusern häufig so weiße Zelte, in denen dann Leute leben, die keine Häuser mehr haben, die zum Beispiel aus Flüchtlingscamps zurückgekehrt sind.
Also der Krieg ist noch da. Andererseits dieses Modelldorf, das du geschildert hast, wo die M23 so zeigen will, dass sie da etwas aufbauen. Also ist das denn wirklich der Plan von M23, also da quasi einen eigenen Staat aufzubauen?
Ja, oder zumindest zu zeigen, dass, ja, dass sie regieren können. Ich bin da wieder nach Goma gefahren, also in die Rebellenhauptstadt. Und da herrscht dann auch unter der M23 vordergründig Normalität. Also da fahren Autos, da sind Geschäfte geöffnet, man kann in Restaurants essen. Also vor einem halben Jahr bei der Einnahme der Stadt, das war eine fürchterliche Situation. Die Stadt liegt an einem See, in dem See trieben damals Leichen, viele Menschen wurden getötet und jetzt, mein Hotel lag an diesem See und ich sah da jeweils jeden Tag eine Stand-Up-Paddlerin auf diesem See. Also man kann sagen, es wirkt alles wieder viel normaler als noch vor ein paar Monaten. Und es gibt zum Beispiel auch neue Polizisten und Polizistinnen, die haben neue Uniformen. Die wirken zum Teil noch ein bisschen unsicher, weil die effektiv neu sind. Und ja, also es ist so, dass die M23 versucht zu zeigen, dass sie Institutionen aufbaut, dass sie einen Regierungsapparat aufbaut, dass sie haben einen Gouverneur ernannt, einen Bürgermeister. Ich habe auch ein Akkreditierungspapier als Journalist erhalten von der M23 mit der Logo und mit einem QR-Code. Also alles sehr professionell, also zumindest die Fassade. Mir hat auch ein Sprecher der M23 hat mir auch gesagt, ja, geht ihr die Stadt anschauen, alles läuft gut hier, das hier ist Goma, das ist nicht Gaza hier.
Das klingt fast wie ein Werbespot. Und darum geht's wohl auch, also sich da irgendwie beliebt zu machen.
Ja, es ist in gewissem Sinne auch eine Art Bewerbung als Regierung für das ganze Land, weil es vor ein paar Monaten hat die M23 auch gesagt, ja, wir wollen die Regierung stürzen in Kongo. Das ist inzwischen ein bisschen unklar, ob sie das immer noch wollen, aber es geht da stark darum zu zeigen, wir sind eigentlich die bessere Regierung als die Regierung in der Hauptstadt. Also Kongo ist ein sehr korruptes Land, ist ein sehr armes Land und die Regierung ist jetzt wirklich nicht gerade eine Regierung, der man besonders große Fähigkeiten attestieren könnte. Und da versucht TM23 zu zeigen, dass sie, dass die das besser machen. Und in Goma heißt es dann auch, zum Beispiel wie in Kilolewe, in dem Dorf, in dem ich war, dass man einmal in der Woche putzen muss. Mhm. Und das ist dann aber auch obligatorisch. Das heißt dann auch, wer da nicht mitmacht, der kann im Gefängnis landen.
Also die arbeiten doch auch immer noch mit Druck?
Ja, auf jeden Fall. Das sieht man ja nicht unbedingt auf den ersten Blick. Also die Ruhe in Goma, die schien mir fast ein bisschen surreal. Mhm. Also nur schon, man hört dann auch jeden Tag neue Gerüchte darüber, was in der Nacht wieder passiert ist, dass Leute erschossen wurden oder verschleppt. Und es war auch sehr klar, dass die Leute da einfach auch Angst haben. Und ich dachte mir auch, es wäre halt schon auch überraschend, wenn jetzt eine Rebellengruppe wie die M23, der seit langem Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, also Vergewaltigungen zum Beispiel, also wenn jetzt die plötzlich so zu einem Vorbild für gute Regierungsführung geworden wäre. Ich bin dann auch noch in eine andere Stadt gefahren, die heißt Sake, das ist so eine knappe Stunde entfernt. Und auch von der Stadt heißt es, die sei befriedet. Und so das Häufigste, was die Leute da gesagt haben, war, ja, es wird jetzt nicht mehr gekämpft, das ist gut, aber es verschwinden ständig junge Männer.
Es verschwinden junge Männer, wie, was heißt das?
Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die stand da vor ihrem Haus mit ein paar Familienmitgliedern und sie hat mir erzählt, ja, sie wisse von mehr als 30 jungen Männern, die verschwunden seien und dass die wahrscheinlich von der M23 mitgenommen worden seien und dass ihre Familien versuchen, die zu kontaktieren, aber dass das nicht möglich sei. Mhm. Und dann hat sie, nach einer Pause hat sie mir gesagt, ja, sie selber verstecke ihren Sohn auch. Und wir haben dann gefragt, ja, können wir mit ihm sprechen? Und hat sie gesagt, ja, und er hat uns ins Haus geführt. Das war dann ziemlich, das war ein kleines Haus, es war dunkel da drin. Und da stand dann ihr Sohn gerade auf von einer Matratze, auf der er gelegen ist. Also er hat da offenbar gedöst, also er war so ein bisschen so halb verschlafen. Und der hat mir dann erzählt, dass er jetzt da seine Tage verbringt und dass er am Tag davor, dass er da mal rausgegangen sei in den Ort, weil ihm halt auch langweilig wird, wenn er da die ganze Zeit drin sein muss, dass er mit einem Freund unterwegs gewesen sei und dass dieser Freund, dass er dann eingepackt worden sei von M23-Mitgliedern, also dass Leute von der M23 kamen und versucht haben, sie beide mitzunehmen und dass sein Freund, dass der mitgenommen wurde und dass er, der junge Mann, dass er knapp entkommen konnte.
Aber warum? Also warum entführt die N23 junge Männer?
Weil sie Kämpfe brauchen, also weil der Krieg nicht vorbei ist, sondern weitergeht und weil sie Soldaten brauchen dafür und weil es halt schlicht zu wenig Freiwillige gibt, die für die M23 in den Kampf ziehen wollen.
Sagt die M23 was dazu, zu diesen Zwangsrekrutierungen?
Nein, die sagen, das stimmt nicht. Die Leute kämpfen freiwillig für uns. Es herrscht große Begeisterung in den Gebieten, die wir kontrollieren. Sie nennen das die befreiten Gebiete. Sie stellen auf Social Media, kann man auch Videos sehen, die M23 da hinstellt, wie Leute singen und tanzen. Aber es gibt vieles, was die M23 lieber unter Verschluss halten möchte. Also es gibt auch Berichte von Tötungen von Aktivisten, von Zivilisten. Es werden Firmen erpresst, auch Hilfsorganisationen, weil die M23 Geld braucht für ihren Krieg und ihren Staat. Journalisten haben auch Angst. Also ich habe mehrere Journalisten da auch getroffen und die haben wirklich, also lokale Journalisten, die haben wirklich auch große Angst, dass sie weggesperrt oder umgebracht werden. Und zum Beispiel hat mir auch eine Mitarbeiterin von Ärzte ohne Grenzen hat mir gesagt, dass es jede Woche Hunderte von Vergewaltigungen gebe.
Also eigentlich muss man dann sagen, es ist alles beim Alten. Die Rebellen sind bei der Gewalt geblieben. Gibt es da trotzdem noch irgendeine Hoffnung, dass sich vielleicht noch was zum Besseren wendet?
Ja, also ich habe zum Beispiel auch noch mit deiner Bekannten telefoniert, die ist aus Goma, die ist aber nicht mehr in Goma, weil die wurde evakuiert, als die M23 einmarschiert ist, weil es gefährlich geworden wäre für sie. Das ist eine Zivilgesellschaftsaktivistin, die ich bei einem frühen Besuch kennengelernt hatte und die war damals schon da, da war der Krieg sehr nahe, die Situation war extrem schwierig, aber da hatte sie noch ein Maß an Hoffnung, dass sich die Dinge doch noch zum Besseren wenden könnten. Und jetzt diesmal, als ich mit ihr telefoniert habe, da war sie geknickt und hat gesagt, das ist jetzt eigentlich wirklich das erste Mal, dass sie daran ist, wirklich die Hoffnung zu verlieren. Also weil eben die Situation unter der M23 so schwierig ist und weil das quasi ein Terrorregime ist da. Was man aber auch noch sagen muss, ist, es laufen Friedensbemühungen, die werden vor allem von der USA geführt, der Katar ist auch beteiligt und da soll Ende Juni jetzt ein Abkommen unterzeichnet werden. Und es ist noch sehr unklar oder vage, was darin steht in diesem Abkommen und der Ostkongo ist unglaublich komplex und man kann diesen Konflikt nicht einfach so beenden, aber es gibt auf alle Fälle eine Art einen Friedensplan und das ist vielleicht gerade so die einzige Hoffnung, dass sich doch noch was zum Besseren wenden wird.
Samuel, ganz herzlichen Dank.
Danke, Antonia.
Das war unser Akzent mit Afrika-Korrespondent Samuel Misteli. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.